Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir sprechen von einem Jahrhunderthochwasser, das auch Jahrhundertschäden hinterlassen hat.
Judith Engel aus dem Vorstand der ÖBB Infrastruktur redet gar nicht lang herum. Die Flutkatastrophe hat Österreichs Bahnnetz richtig schlimm erwischt. Wie schlimm die Schäden wirklich sind, das wird teilweise erst noch Stück für Stück klar. Auf manchen Streckenabschnitten steht nämlich noch immer das Wasser. Was heißt das jetzt für alle, die in Österreich in den nächsten Monaten mit dem Zug fahren wollen? Wie teuer werden die Reparaturarbeiten und vor allem, wie lange dauern sie? Darum geht's in dieser Folge von Thema des Tages. Nikolaus Dvorak, du hast dir für das Standard Wirtschaftsressort die Lage auf Österreichs Schienen angeschaut, aber von Anfang an. Grund für das aktuelle Chaos ist ja die Flutkatastrophe vor nicht einmal 2 Wochen. Wie sehr hat die das Bahnnetz denn getroffen und was ist da alles kaputt gegangen?
Ja, betroffen sind wirklich weite Teile Österreichs, aber vor allem im Osten, wo die gewaltigsten Regenmengen heruntergekommen sind. Das heißt eben ganz stark in Niederösterreich und Wien. Und auch dort zeigt sich vor allem bei der Weststrecke, also der Verbindung zwischen dem Westen und der Bundeshauptstadt Wien, zwischen Wien und St. Pölten vor allem. Also dort sind viele Schäden entstanden, Tunnel unter Wasser, Bahnhöfe genauso und ja.
Welche Streckenabschnitte und Bahnhöfe sind denn derzeit da mal komplett gesperrt?
Komplett gesperrt ist die sogenannte Neue Weststrecke, also über das Tulnerfeld. Die ist 2012 eröffnet worden, also ganz so neu ist sie dann auch wieder nicht. Und dort fahren üblicherweise die Schnellzüge mit bis zu 200 km/h. Das heißt, das ist die schnellste Verbindung zwischen Wien und St. Pölten zumindest einmal und somit auch dann für die Fernreisenden eigentlich eine gute Verbindung. Weil aber eben mehrere Tunnel überschwemmt sind, also sowohl in Lainz als auch in Atzenbruck, aber auch Bahnhöfe im Tulnerfeld, geht aktuell dort gar nichts de facto. Im Tunnel Atzenbruck beispielsweise ist die gesamte Elektrik beschädigt worden durch die Schlamm- und Wassermassen. Dort gab es jetzt die ersten Begehungen, die ersten Abschätzungen und da muss man eben sagen, dass wirklich weite Teile der Elektronik ausgetauscht werden müssen. Das betrifft die Rolltreppen genauso wie die Lüftungssysteme und die Notfallsysteme. Das heißt, das wird einige Monate dauern, bis dort wieder was geht.
Das heißt, die neue Weststrecke, da geht es jetzt um die Tunnel, durch die man fährt, wenn man im Railjet kurz vor Meidling schon sein Gepäck zusammenpackt. Diese paar dunklen Abschnitte sind da jetzt betroffen.
Genau, richtig, ja.
Das heißt aber, wie fahren die Züge da jetzt dann gerade?
Ja, aktuell weichen sie über die alte Weststrecke aus, die es ja auch schon davor gab, durch den Wienerwald. Dort dauert es ein bisschen länger, auch weil die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind, die befahrbar sind. Also es schlängelt sich so ein bisschen durch den Wienerwald. Und auch aufgrund der nassen Gleise und so weiter muss man einfach langsam unterwegs sein. Das heißt, da kommt es einfach zu Verzögerungen. Und erschwerend hinzu kommt, dass selbst bei der alten Weststrecke die Überschwemmungen Schäden hinterlassen haben. Das heißt, statt 2 Gleisen ist aktuell nur 1 Gleis befahrbar. Und deswegen gibt es Blockabfertigungen und eben entsprechende Verspätungen.
Jetzt ist die Weststrecke die bei weitem meist befahrene Zugstrecke Österreichs. Welche Zugverbindungen sind jetzt von dieser Sperre alle betroffen?
Ja, de facto alle Verbindungen zwischen Wien und den westlichen Bahnhöfen, um das jetzt einmal aus Sicht eines Wieners sozusagen zu sagen. Im Nahverkehr empfiehlt die ÖBB dort womöglich auf die Wiener Linien umzusteigen. Es gibt auch Schienenersatzverkehr in gewissen Regionen. Im Fernverkehr selbst Richtung Salzburg gibt es direkte Verbindungen, sowohl von ÖBB als auch Westbahn. Da fahren jetzt aktuell 2 Züge stündlich pro Richtung, also jeweils einer von der ÖBB und einer von der Westbahn. Ab Salzburg wird es dann komplizierter.
Dazu kommen wir dann eh noch. Die Zugfahrten dauern aktuell aber nicht nur länger, weil da eben eine andere Strecke genutzt werden muss, sondern es fahren auch weniger Züge, hast du gerade gesagt. Warum eigentlich?
Ja, das liegt eben daran, dass aktuell nur 1 Gleis befahrbar ist und entsprechend braucht es diese Blockabfertigung. Das heißt, ein Zug muss immer auf den anderen warten. Kann man sich natürlich so vorstellen, wie eben bei einem Tunnel, der nur 1 Gleisig ist, können sie sich nicht gegenseitig hineinfahren. Deswegen muss eben einer immer warten. Das dauert einfach und es schränkt auch die Kapazitäten ein, die genutzt werden können. Das heißt, im Endeffekt aktuell fahren circa 150 Güter- und Personenzüge täglich. Üblicherweise ist das Niveau 4-mal so hoch, also 550 Züge.
Okay, das heißt, da wird es gerade wirklich eng. Und du hast schon angesprochen, im Westen wird es dann auch nochmal komplizierter. Gibt es denn jetzt überhaupt Direktverbindungen nach Tirol oder Vorarlberg?
Wenn man mit der ÖBB fährt, dann muss man gezwungenermaßen in Salzburg umsteigen aktuell. Mit der Westbahn geht es aktuell direkt. Das wird auch betont und ist relativ unkompliziert, auch von den Berichten, die ich bislang gehört habe. Da gibt es Züge nach Bregenz und Innsbruck, also wo man nicht umsteigen muss. Natürlich kommt es trotzdem zu Verzögerungen aufgrund einfach der Gegebenheiten.
Normalerweise sind Tickets der ÖBB in der Westbahn ja nicht gültig. Ist das im Moment auch so oder gibt es da Ausnahmeregelungen?
Aktuell gilt, dass sowohl ÖBB als auch Westbahn die gegenseitigen Tickets anerkennen. Die einzigen Ausnahmen sind im Endeffekt ÖBB-Fahrertickets und Einfach-Raus-Tickets, also Sonderregelungen sozusagen.
Nun hast du vorher gesagt, die Weststrecke ist gerade mal um die 12 Jahre alt. Nicht ganz jung, aber eben auch wirklich noch kein Dinosaurier der Bahnstrecken. Wurde denn bei der Planung so ein Hochwasser nicht mit eingerechnet? Hat da womöglich die Planung schon versagt?
Ja, grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, warum die Strecke überhaupt in so einem vulnerablen Gebiet wie dem Tullnerfeld durchführt. Da wird es aber jetzt einmal keine klaren Antworten dazu geben. Das war damals das Vergabeverfahren, das wurde so geplant und auch bewilligt. Die ÖBB-Infrastruktur, also jener Teil des ÖBB-Konzerns, der für das Schienennetz verantwortlich ist, betont, dass man prinzipiell für ein 100-jährliches Hochwasser gewappnet sei und das jetzige ist aber ein 300-jährliches Hochwasser. Das heißt, es hat einfach die Vorstellungen von dem, was man geglaubt hat zu brauchen, einfach bei weitem überstiegen.
Jetzt sagt uns die Wissenschaft, dass solche Extremwetterereignisse in Zukunft durch die Klimakrise nur noch häufiger werden dürften. Heißt das, die ÖBB müssten eigentlich schon jetzt Strecken nochmal neu absichern und sich da solche Streckenabschnitte nochmal genau anschauen?
Das ist insgesamt schwierig zu sagen. Prinzipiell funktioniert der Hochwasserschutz in Österreich vielfach sehr gut und schützt natürlich auch die Gleise dann entsprechend. Man hat aber auch jetzt schon signalisiert, dass man künftig nachrüsten wird müssen, voraussichtlich. Also vor allem, wenn die Katastrophenereignisse häufiger und intensiver werden, braucht es einfach entsprechende Anpassungen. Und das jetzige Ereignis war natürlich ein Extremereignis. Das wird jetzt nicht jedes Jahr aufs Neue kommen, voraussichtlich, soweit man das natürlich jetzt prognostizieren kann.
Hoffen wir mal.
Hoffen wir darauf, ja. Aber natürlich, wenn es dann mal eintritt, dann sieht man eh, welche Auswirkungen das haben kann.
Nikolas, jetzt waren die letzten 2 Wochen für alle, die in Österreich mit der Bahn unterwegs waren, definitiv eine Herausforderung. Auch deshalb, weil die ÖBB-App Scotty, mit der man Zugverbindungen normalerweise ziemlich verlässlich angezeigt bekommt, leider nicht ganz so funktioniert hat. Was war da los und geht das zumindest jetzt wieder einwandfrei?
Ja, das war natürlich vielfach ärgerlich für die Menschen, die dann am Bahnhof gestanden sind und einfach auf Züge vergeblich gewartet haben. Zuerst hat die ÖBB gemeint, dass es aufgrund der Unwetter der Fall war, dass einfach die Fahrpläne aktualisiert haben werden müssen und das einfach Zeit beansprucht, die neu einzuspeisen, die Daten dafür. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es offenbar doch eine Art Cyberattacke gegeben hat, die das Ganze nochmal erschwert hat. Und entsprechend musste man jetzt viele Daten, die im Hintergrund eigentlich hinterlegt sind, manuell, also händisch im Endeffekt, wieder nachjustieren und neu aktualisieren. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, aktuell gibt es noch Züge, die eingetragen sind, fälschlich eingetragen sind, dass sie fahren würden. Bei den ÖBB-Zügen ist es mittlerweile besser. Die Westbahn wird zum Teil noch komplett falsch angezeigt. Besser werden sollte es dann angeblich, so ist der Plan zumindest, am 10. Oktober. Das ist im Endeffekt auch der Tag, an dem das zweite Gleis dann wieder eröffnet werden soll.
Hackerangriff klingt ja mal dramatisch. Weiß man da mehr zu den Hintergründen?
Bislang eigentlich nicht wirklich. Es handelt sich um sogenannte DDoS-Attacken. Die sind in letzter Zeit immer wieder vorgekommen auf unterschiedlichste Unternehmen und Institute, sowohl staatlich als auch nicht staatlich. Im Endeffekt geht es darum, dass die Server überlastet werden durch Traffic, der dorthin geleitet wird und im Endeffekt dann die Seite einfach überlastet und so zum Erliegen bringt oder zumindest zu fehlerhaften Anzeigen führt.
Und wer da dahinter steckt, weiß man das?
Das weiß man nicht, öffentlich zumindest nicht.
Das heißt aber, um mal positiv zu bleiben, um den 10. Oktober herum soll es im Zugverkehr wieder etwas besser laufen. Die App sollte wieder funktionieren und ein zweites Gleis kommt wieder dazu. Was heißt das dann konkret?
Konkret heißt das im Endeffekt, dass statt den 150 Zügen, die aktuell unterwegs sind zwischen Wien und St. Pölten, dann zumindest wieder 300 Züge unterwegs sein sollen. Das klingt jetzt erst einmal ganz gut, ist aber wohlgemerkt das Niveau von 2012. Also im Vergleich zu den 550 Zügen, die sonst unterwegs sind, noch immer jetzt keine riesige Verbesserung, sagen wir es so.
Kann man schon irgendwie abschätzen, welche Summen da zur Behebung dieser Schäden fällig werden?
Also konkrete Auskünfte gibt es da von der ÖBB bislang nicht. Es ist relativ vage formuliert als zumindest ein dreistelliger Millionenbereich. Ob der jetzt näher bei 100 Millionen liegt oder bei 900 Millionen, das bleibt einmal vorerst offen. Das liegt nicht an der Unwilligkeit der ÖBB, das zu sagen, sondern auch daran, zumindest auch daran, dass einfach gewisse Streckenabschnitte noch nicht begehbar waren oder noch nicht begutachtet werden konnten ausreichend. Das heißt, das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.
Es wird auf jeden Fall teuer, egal ob es jetzt 100 oder 900 Millionen Euro sind, die da fällig werden. Wer bezahlt das dann?
Zum größten Teil der Bund, der auch Sonderhilfen von der EU bekommt. 230 Millionen Euro sind jedenfalls einmal im ÖBB-Rahmenplan 2024 bis 2029 vorgesehen. Das heißt, dieses Geld steht im Prinzip zur Verfügung. Und dann gibt es noch weitere staatliche Zuschüsse, die eigentlich zugesichert werden für gewisse Perioden und eben den Katastrophenfonds, aus dem ja auch die privaten Haushalte schöpfen können.
Jetzt zählen wir, denke ich mal, zu den Menschen, die vielleicht mal auf Besuch in ein anderes Bundesland mit der ÖBB oder der Westbahn fahren. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die jeden Tag auf der Weststrecke pendeln. Was heißt das alles denn gerade für Sie und wie wird Ihnen geholfen?
Ja, im Endeffekt muss man sich als Pendler oder Pendlerin darauf einstellen, einfach länger unterwegs zu sein, also viele Wartezeiten mit einzurechnen. Es gibt halt aktuell wirklich keine große Alternative im Schienenverkehr. Also wenn man nicht aufs Auto umsteigen möchte, dann wird man das in Kauf nehmen müssen jetzt einstweilen. Man sollte aber auf jeden Fall genau schauen, was wann fährt. Also da gibt es von der Westbahn mittlerweile ganz gute Fahrpläne. Bei der ÖBB, wie gesagt, auch mit Scotty und so weiter, sollte man dann lieber doppelt abchecken, ob das auch wirklich stimmt.
Wie schaut es denn arbeitsrechtlich aus? Du hast schon gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass man länger braucht. Gibt es da Sonderregelungen, wenn ich in so einem Fall zu spät komme oder vielleicht mal früher gehen muss oder mal im Homeoffice bleiben will oder muss, weil es sich einfach nicht ausginge?
Ja, so allgemeingültige Sonderregelungen gibt es da eigentlich nicht. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass das zu spät kommen, wenn es jetzt nicht jeden Tag passiert, einmal kein Kündigungsgrund ist, kein Entlassungsgrund ist. Man muss aber dem Dienstgeber auf jeden Fall Bescheid geben, rechtzeitig, und das am besten auch dokumentieren, wenn es irgendwie möglich ist, ein Foto machen, ein Screenshot machen, was auch immer. Und ansonsten ist es eigentlich eine individuelle Abklärung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ob es Homeoffice-Möglichkeiten gibt, ob man vielleicht auch einmal früher gehen kann, eigentlich so, wie man es üblicherweise auch absprechen würde. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, es besteht die Pflicht, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um in die Arbeit zu kommen. Das heißt, auch wenn man dafür früher losfahren muss.
Wenn ich jetzt schon eine Reise geplant habe, sagen wir in den Herbstferien oder auch am Wochenende, oder einfach wissen will, ob es vielleicht bessere Verbindungen gäbe auf meiner gerade beeinträchtigten Pendelstrecke, wo kann ich mich denn da hinwenden?
Ja, dafür gibt es im Endeffekt ja die Kundencenter von ÖBB und Westbahn. Die kann man entweder online abrufen, die Fahrpläne telefonisch erreichbar über die Hotlines oder eben vor Ort auch besuchen. Aber gerade vor Ort muss man schon auch bedenken, dass es zum Teil wirklich lange Warteschlangen gibt. Das heißt, auch hier ist leider extra Reisezeit einzurechnen.
Wir halten Sie natürlich auf der Standard.at auch auf dem Laufenden, wie sich die Situation weiterentwickelt. Vielen Dank, Nicolas Dvorak, für diesen Überblick.
Danke ebenso.
Danke auch Ihnen schon mal fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Jetzt aber noch dranbleiben. Im Meldungsüberblick geht es gleich um die neuesten Entwicklungen im Libanon. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auch heute Mittwoch gab es Angriffe Israels auf den Libanon sowie umgekehrt der Hisbollah auf Israel. Israels Militär erklärte, Ziele im Südlibanon und in Baalbek im Osten des Landes angegriffen zu haben. Die Hisbollah bekannte sich zu einem Raketenangriff auf Tel Aviv, der den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad zum Ziel haben sollte. Seit Beginn der israelischen Angriffe im Libanon am Montag sind nach Angaben der libanesischen Gesundheitsbehörden mindestens 569 Menschen getötet und über 1800 verletzt worden. Unter den Toten sind demnach auch 50 Kinder. Einige Krankenhäuser im Libanon sind bereits überlastet. Nach israelischen Evakuierungsaufrufen, die zum Teil das ganze Land betreffen, sind nach Angaben des libanesischen Außenministers 500.000 Menschen auf der Flucht. Für sie werden nun unter Hochdruck Notunterkünfte eingerichtet. Zweitens, auch bei der UN-Generalversammlung in New York war die Situation im Libanon heute Mittwoch natürlich großes Thema. Und zwar bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Das globale Gipfeltreffen der Diplomatie läuft ja schon seit Dienstag. Da hat US-Präsident Joe Biden seine wohl letzte große Rede vor der UNO-Generaldebatte gehalten. Auch er hat darin die Lage im Libanon angesprochen und vor einem umfassenden Krieg dort gewarnt. Biden sprach aber auch den Krieg in der Ukraine an. Der war dann heute Vormittag noch einmal Thema, als auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Rede hielt. Er präsentiert in den USA ja auch seinen Plan, wie die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen könnte. Übrigens wird auch Österreich bei der UNO-Generalversammlung vertreten sein. Außenminister Alexander Schallenberg ist heute bereits angereist und hält morgen Donnerstag seine Rede. Und drittens, Neos-Gründer Matthias Strolz tritt aus seiner eigenen Partei aus. Das hat er gestern am Dienstag auf X gepostet. Allerdings will er sich nur aus der Parteipolitik zurückziehen. Wählen möchte er die Neos noch immer und im Fall sogar Minister für sie werden. Allerdings überparteilich. Ihm gehe es darum, in der zweiten Lebenshälfte Weg vom Ego und mehr hin zum Selbst zu finden. Er hat ja schon bei seinem Rückzug von der Parteispitze 2018 gesagt:
Ich bin der Pilot meines Lebens.
Mehr zu Matthias Strolz, Rückzug oder Nicht-Rückzug aus der Politik, lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Morgen Donnerstag in der Früh erscheint wieder eine Folge unseres Schwester-Podcasts Besser Leben. Da geht es diesmal darum, wie ungesund Zusatzstoffe eigentlich wirklich sind. Das war's schon wieder mit Thema des Tages. Falls Sie uns und den Standard unterstützen wollen, dann schließen Sie am besten ein Standard-Abo ab. Alle Infos dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Feedback und Anregungen für uns bitte immer gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.